Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist DRS 1, der Treffpunkt. Guten Morgen miteinander. Heute, wenn Sie rausgehen, bestimmt, ich mache Wetter, haben Sie schon ein Insekt gesehen, wo man anschaut. Ameisen, Fliegen, Käfer, Schaben, Stinkwanzen. Aber meistens schaut man eben gar nicht so genau an. Und eine eigene Welt sucht sich auf, wenn man anschaut. Insekten heute im Treffpunkt von mikroskopisch klein bis zu einem halben Meter Stabheuschrecken. Am Mikrofon der Joschi Kühne.
Für die Gott, gute Nacht in unserem Zimmer ist ein Bösen, ein blutgieriger Gösen. Da wär man heute Nacht nur dösen, ein paar ein knickender Schlaf. Ein Schaf, zwei Schaf, drei Schaf, vier Schaf, fünf Schaf, sechs Schaf, sieben Schaf. Tut mir leid, Ursula, bitte verzeih mir die Watschen. Ich wollte sie zertatschen. Sie saß da grad auf deiner Nase. Jetzt schimpf nicht und schlaf. Ein Schaf, zwei Schaf, drei Schaf, vier Schaf, fünf Schaf, sechs Schaf, sieben Schaf, acht Schaf. Kruzifix, dieses Viech, du Ursula, ich kann nicht schlafen. Warte, ich steh auf und hol die Krochen. Dem Luder leer ich jetzt das Vierten. Jetzt schieß ich's an nach Gelsenkirchen. Vierte Gott, gute Nacht, ob ich denn jetzt die Polizei ruf oder die Leiche in einen Teich tu. Was liegt's mir da auch grad im Schussfeld? Sie ist ja selber schuld, die Urschel. Ob ich denn jetzt die Polizei ruf oder die Leiche in einen Teich tu. Was liegt sie denn auch grad im Schussfeld da? Sie ist ja selber schuld, die Urschel.
Ludwig Hirsch mit «Die Gelse» und «Die Gelse», übersetzt vom Österreichischen, ist eben «Die Mücke». Und damit sind wir schon mit dem Thema Mücken, die können ja stechen, das tut weh, das gibt unter Umständen auch Krankheiten. Das ist auch ein Thema heute im Treffpunkt, nicht Krankheiten, sondern eben, was kann man zum Beispiel darüber dagegen machen, wie kann man sich schützen, gibt es überhaupt möglichste Schütze? Aber wir sind ja in einer Ausstellung, wo es Insekten hat. Und zwar sind wir im Zoologischen Museum von der Uni Zürich. Faszination Insekten heisst das. Es hat schon Haufen Besucher da in der Ausstellung. Jetzt bist du bei mir gerade ein Lehrer, ein Sek-Lehrer, der Sekundarschullehrer, der Oskar Gentili. Guten Morgen, Herr Gentili.
Guten Morgen miteinander.
Wir sind von der Sekundarschule Käferholz mit Ihren Schülern hier angekommen. Biologieunterricht also, findet statt. Sind dort die Schüler fest interessiert?
Ja, ich glaube schon. Es ist also eine tolle Sache, dass wir die Möglichkeit haben, auch an einem außerschulischen Lernort so etwas, also fast authentisch zu erleben. Gewisse Sachen, die man vielleicht nicht sieht, da vielleicht als Präparat ein bisschen kennenzulernen.
Dass man sich auch Zeit nimmt. Ich komme gerade wieder zu Ihnen. Amanda, du bist 14. Hast du die Ausstellung schon ein bisschen angeschaut? Wir haben Insekten da. Wie lange bist du dort vor der Vitrine gestanden?
Ja, schon eine Zeit lang. Es ist halt schon sehr bewundernswert, die Insekten zu sehen. Und, ja.
Hast du einen Haufen gekannt von diesen Insekten?
Nein, nicht viel.
Welche die hat dich, der Arse, ist auch 14, am meisten gefreut von diesen Insekten, die wir hier sehen in diesen Vitrinen?
Also ich kann jetzt den Namen nicht nennen, aber es hat ein paar gehabt. Die haben sehr faszinierend ausgesehen, vor allem wegen der Grösse und einfach wegen der Einzigartigkeit, die man dort halt sieht.
Hat es dich auch ein bisschen geruselt, Amanda?
Ja, schon ein bisschen.
Wieso denn?
Ja, ich weiss nicht, sind sie so recht gross, das sieht man halt nicht jeden Tag.
Man sieht es nicht jeden Tag, aber man sieht es eben gleich, wenn man genauer anschaut. Die Ameisen zum Beispiel, fürchtet ihr da davor an?
Nicht wirklich eigentlich.
Fürchten nicht. Jetzt, wenn du das siehst und kannst geniessen mit dem Lehrer die besondere Stunde Biologie, ist das für dich auch ein Vergnügen?
Ja, eigentlich schon, weil so Stunden oder halt so Morgen wie jetzt haben wir halt nicht oft. Und dann ist es halt umso schöner, wenn wir mal da sind.
Hast du das Gefühl, dass du daheim jetzt ein bisschen mehr könntest erzählen und der Mutter oder dem Vater berichten, was das für eine verrückte Welt ist mit diesen Tieren?
Ja, ich denke schon, weil ja, meine Eltern sind selber noch nicht so viel da gewesen, also ja, in dem Museum, und ich würde ihnen schon recht viel erzählen können.
Unbedingt gehen, die Ausstellung. Herr Gentili, Ihre Schüler sind wach und interessiert daran. Wie ist denn der Biologieunterricht in der Schule heute? Kommt auf ein grosses Echo?
Ja, also ich denke, man muss auch schauen, wie man ihn gestaltet, oder? Es gibt eben so Gelegenheiten, Themen, die etwas mehr bieten. Zum Beispiel eben, dass man wirklich raus kann. Das Ganze steht ja bei uns jetzt da unter dem Thema Lebenswelt Wald. Und da bieten sich natürlich die Exkursionen an, aber auch Sachen im Biounterricht selber, wo man zum Beispiel jetzt eben Insekten, die bei uns sind, sogenannte Zersetzer, die können wir eigentlich auch mikroskopisch bei uns anschauen. Aber es ist natürlich nie so schön wie da. Oder?
Amanda, was ist ein Zersetzer?
Ein Zersetzer ist ein Insekt, der in der Erde lebt und Blätter frisst.
Natürlich gehört zum Kreislauf. Merci vielmals, wünsche euch viel Vergnügen dieser Ausstellung. Wir gehen als nächstes ein bisschen in Detail zu dieser Ausstellung und schauen uns ein paar von diesen wundersamen Tieren, manchmal gefürchtigen Tieren, aber auch wunderschönen Tieren an. anderes Eis mit dem Treffpunkt ist es nicht schön, so ein Marienkäferchen anzulangen. Jö, ist das herzig. Und dann geht man ins Zoologische Museum in Zürich von der Universität, kommt rein und sieht hier ungefähr einen 12 cm grossen Bockkäfer. Einfach einen überdimensionierten Meierkäfer, könnte man schon fast sagen. Und dann wird es einem, ich bin sicher, den meisten Leuten ein bisschen mulmig und dann denken sie, das ist ja eine komische Welt, die Welt der Insekten. In Insektenweltmann ist der Werner Born. Der Werner Born ist der Ausstellungsmacher von dieser Ausstellung hier in Zürich, der Universität, Zoologische Museum. Und er hat etwa 16 Vitrinen mit Lutherkäfer da. Guten Morgen, Herr Born.
Guten Morgen.
Sie begleiten die Ausstellung, seit sie läuft. Sie läuft noch bis am Sonntag, ist die Ausstellung offen. Sie sind Beobachter, Sie sind der, der die Ausstellung gestaltet hat. Wir stehen jetzt hier vor einer Vitrine mit den eben sogenannten Bockkäfern. Mit ganz langen Fühlern, mit grossen Panzerkörpern, immer sechs Beine. Das ist ja eines der Merkmale in der Welt der Insekten. Alle sechs Beine sind Insekten. Wie kommen Sie dazu, alle die Viecher, wenn man so schön sagt, zu sammeln, respektive auszustellen?
Ausstellen. Ich bin auch so mit 18 in ein Einkaufszentrum geraten und habe eine Ausstellung gesehen von Clemens Rimoldi. Und bin eigentlich auch überrascht gewesen. Ich habe das vorher gar nicht gekannt, die Insekten in dieser Größe, in diesen Farben, in dieser Artenvielfalt. Ich habe mich dann für das Thema angefangen zu interessieren. Ich habe dann weiterhin immer Kontakt gehabt mit dem Clemens Rimoldi. Und als er dann nicht mehr mögen, habe ich schade gefunden, wenn die Ausstellung verschwinden würde, nicht mehr gezeigt wird. Habe sie abgekauft und habe weitergemacht und sukzessive aufgebaut und weitergemacht. Und die Vitrine, die wir jetzt hier haben, das ist jetzt die neueste Generation von meiner Ausstellung, Version 3. Und bei denen bleiben wir jetzt und zeigen die, bauen das fortlaufend aus, die Ausstellung.
Also das heisst, es kommen immer wieder neue Käfer dazu?
Ja, jetzt der nächste Schritt ist dann mehr Information, weil was ich gemerkt habe jetzt bei der Ausstellung, dass die Leute schon mehr Informationen noch möchten. Und das ist eigentlich das Ziel auch von der Ausstellung, dass sich die Leute, die Besucher, interessieren für die Insekten.
Wenn jetzt die Besucher kommen, sie haben die Erfahrung, sie reden ja mit den Besuchern, sie geben Informationen, erzählen aus ihrem Geschichtenfundus. Was ist denn die meistgestellte Frage, die dann auf sie zukommt?
Ob das wirklich echte sind. Wie die Grösse, die kennen wir natürlich hier bei uns in Europa nicht. Eben gerade der grosse Bockkäfer, den wir hier vor uns haben.
Also ich darf sagen, der ist Handteller gross.
Richtig, das ist eigentlich auch der grösste Käfer, den es gibt. Das ist der Titanus giganteus aus Brasilien. Der ist im Schnitt so um die 14 bis 16 cm Körperlänge. Und anscheinend gibt es Belege, dass er bis 21 cm gross könnte werden.
Also ich habe schon am Anfang gesagt, es gibt bis zu einem halben Meter grosse Insekten. Also die hätten jetzt ja da schon auch noch Platz. Es wäre dann schon fast gefürchtet. Gibt es dann auch Leute, die sich gruseln und ekeln?
Im ersten Moment zum Teil schon. Nur wenn man es näher betrachtet, und sie leben ja nicht jetzt hier bei der Ausstellung, ist eigentlich die Hemmschwelle dann schnell gebrochen, so dass man schauen kann und sich die Sachen teilweise sehr genau anschaut. Also das ist kein Problem in der Regel. Also
ich lese jetzt hier, bei der Vitrine weltweit gibt es rund 26'000 Arten von diesen Bockkäfer allein. Das sind die, die sich in den Baumstämmen, in den Bäumen verkrüchen und dort entsprechend natürlich ihre Eier ablegen. So sehe ich das. Und in der Schweiz allein gibt es 177. Machen einem die Angst, beißen die, tun die weh, wenn man sie in die Hand nimmt?
Also bei teilweise Arten müssen wir schon aufpassen. Sie haben starke Mandibeln. Und das kann schon recht.
Mandibeln sind?
Das sind die Beißwerkzeuge vorne. Also wir, unser grösster Bockkäfer, also das ist der Credo. Das ist ungefähr so ein 5-6 cm grosser.
So wie ein Zünnhölzchen, etwa so lang? So.
Ja, schon grösser als ein Zünnhölzchen. Und den muss man natürlich schon am Körper nehmen und nicht vorne am Kopf. Der kann dann schon zwicken.
Also wenn man aber nimmt am Körper, dann muss man nicht aufpassen, dass man irgendwie noch irgendwie ein Extrem bekommt?
Nein, das gar nicht, nein.
Weil viele haben ja einfach Angst, dass die nur schon auf die Handfläche zu kommen, oder? Dass, wenn es ein Insekt ist.
Ja gut, sie haben natürlich schon starke Beine. Sie müssen sich heben am Holz. Und sie haben schon Kraft. Und das ist dann im ersten Moment, wenn man es nicht kennt, verschrickt man vielleicht ein bisschen.
Sie sind auch eben am Reisen, haben jetzt, glaube ich, gerade vor kurzem das erste Mal ein Fänger gekauft. Wie sagt man denn ganz genau?
Ja, das ist so ein Kescher. Ich mache jetzt das jetzt eigentlich seit 14 Jahren und habe letztes Jahr meinen ersten Kescher gekauft, aber habe ihn bis heute noch nicht gebraucht.
Wir haben aber jemanden da, der weiss, was ein Kescher ist, wie man das braucht. Und wir haben auch jemanden, der Tiere braucht, weil das im Alltag eben auch Nahrung ist für andere Tiere. Mit dem Robert Zink, dem Kurator im Zoo Zürich, reden wir in wenigen Augenblicken.
Questo grande pasticcio che poi chiamano amore, tu hai deciso che adesso lo riservi per me. Tu sei lunga di gambe ma sei corta di cuore, tu hai deciso per ora sono l'uomo per te. Perché lo sai che a te io non rinuncio mai, se tu lo sai, purtroppo tu lo sai, perché lo sai che a te io non resisto mai. Tu mi intrighi, tu mi streghi, tu mi illudi e poi ti neghi. Questa volta non mi freghi, dillo adesso, dimmi cosa tu vuoi. Disperato, avvilito, poi premiato, castigato, perché troppo innamorato, tu per questo ti approfitti. Basta un'occhiata per pesare il mio cuore, per saper quanto vale il mio amore per te. Le tue curve sono fatte per un grande motore, per finir fuori strada come capita a me. Perché lo sai che a te io non rinuncio mai, sì tu lo sai, purtroppo tu lo sai, perché lo sai che a te io non resisto mai. Tu mi intrighi, tu mi streghi, tu mi illudi e poi ti neghi. Questa volta non mi freghi, dillo adesso, dimmi cosa tu vuoi. Disperato, avvilito, poi premiato, castigato, perché troppo innamorato, tu per questo ti approfitti di me.
Das heißt mit dem Treffpunkt, Insekten sind unser Thema. Wir sind in einer Ausstellung im Zoologischen Museum Zürich, von der Uni Zürich. Ich bin jetzt hier vor einer Vitrine mit grossen Käfern und Engerlingen und ich sehe einen jungen Mann, der hier zeichnet. Guten Morgen, wie ist dein Name?
Nicolas Sutter.
Hast du Insekten schon viel gezeichnet?
Nein, also wir sind jetzt einfach da mit der Schule, um ein Projekt einfach, ja, zum Zeichnen.
Und gefällt dir das? Findest du es lässig, die Welt der Insekten?
Ja, es ist sehr interessant und vor allem vielfältig.
Was ist dein liebste Insekt?
Ja, Käfer sind sehr spannend und Fliege.
Warum Fliege?
Ja, weil sie kommen einem, also im Alltag begegnen sie einem immer und so. Und sie haben, also ich finde einfach ihre Augen und so so spannend.
Hast du schon mal einen Fliege gefangen?
Also, ja, vertätscht, aber gefangen richtig nicht, nein.
Es gibt ja Menschen, die Fliege zum Beispiel zeichnen oder Käfer zeichnen, wie der junge Mann, den wir jetzt gerade kennengelernt haben, aus der Sexschule. Und jetzt gibt es aber auch Menschen, die brauchen die Tiere, um andere Tiere zu füttern. Mit so einem bin ich jetzt, so einem Mensch bin ich in Verbindung. Das ist der Robert Zink, Kurator, Säugetier und Vögel im Zoo Zürich. Guten Morgen, Herr Zink.
Guten Morgen, Kine.
Herr Zink, sind Sie bei der Aufstellung schon gewesen, im Zoologischen Museum von der Uni Zürich?
Nein. ich habe es noch nicht geschafft, aber ich habe es noch auf dem Programm.
Vielleicht kommt das noch so weit. Jetzt Frage, Nahrungsmittel, Insekten. Wie viele Insekten pro Tag brauchen Sie im Zoo Zürich?
Das sind, zählt haben wir sie nicht, weil das sind ein paar Tausend. Es hat von relativ grossen Insekten, wie Wandereischrecken, aber bis wunzige Insekten, ein bisschen alles dabei. Und das sind wirklich grössere Mengen.
Und wo beziehen Sie denn die Mengen?
Es hat einen Teil, den wir aus dem Handel beziehen. Da hat es spezialisierte Zuchtstationen. Und es hat auch einen kleinen Teil, den wir selber züchten, um das zu haben. Gerade so frisch geschlüpfte Grillen, die wir brauchen für die Aufzucht von kleinen Fröschen. Da haben wir einen eigenen Zuchtansatz, aber einen Großteil kaufen wir mittlerweile ein.
Jetzt kommt ja sofort irgendwie der Aspekt von, ja, jetzt muss man die Tiere noch töten, damit andere Tiere etwas zu essen haben. Kommt man da in Konflikt?
Es ist so in der Natur auch. Die Insekten bilden eine sehr grosse Biomasse und mit dieser Biomasse sind sie auch die Nahrungsgrundlage für unzählige andere Tiere. Und das ist bei denen, die wir betreuen, nicht anders. Also wir haben eine ganze Reihe von Tieren, die eigentlich von Insekten leben. Und denen können wir kein Butterbrot anstellen, denen müssen wir lebende Insekten können anbieten.
Also die Tiere müssen lebendig sein, damit die anderen Tiere die auch entsprechend können als Nahrung aufnehmen können.
Also zuerst mal das Nahrung erkennen. Also viele von diesen Tieren gehen auf Bewegung. Also wenn sie Amphibien oder Reptilien füttern, vielfach ist die Bewegung das, was auslöst, der ganze Fangmechanismus. Also einem Chamäleon zu erklären, dass das tote Objekt jetzt hier etwas zu fressen ist schwierig. Aber wenn sie es bewegt, dann verstoßt das sofort und probiert es zu verwünschen.
Wenn Sie mit Zoobesuchern in Kontakt kommen, Herr Zink, gibt es dann auch Fragen von Besuchern und Besucherinnen, die sich mit den Arten befassen, mit der Vielfalt der Insektenwelt?
Wir haben sogar ein Terrarium, wo wir einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt aus dieser Vielfalt zeigen, wo wir mit Stabheuschrecken, wandelnden Blättern die Aufmerksamkeit der Besucher anziehen. Und wir wissen auch von Präsentationen, die Tierpfleger dort machen, dass das sehr etwas ist, was fasziniert. Also gerade Tiere, also Insekten, die dort Mimikry machen, die sich wie Ästchen verkleiden oder wo wie ein Blatt herkommen. Also das Insekt als solches ist auch ein Thema.
Das ist ja der Jö-Effekt wiederum, die schönen Schmetterlinge oder eben die Faszination mit der Gestalt der Insekten. Wie sieht es bei Ihnen selber aus, Herr Zink? Haben Sie Angst vor Insekten?
Absolut nicht. Ich bin Imker, also ich habe ein paar Tausend Insekten, die ich selber betreue. Und Insekten haben mich eigentlich bisher immer begleitet. Nicht nur als Futter für die Tiere, die ich früher noch selber gehalten habe, sondern einfach von der Faszination her, Käfer, Schmetterlinge. Das ist eine ganz fantastische Welt.
Ich bedanke mich herzlich. Das ist der Robert Zink, Kurator Säugetier und Vögel im Zoo Zürich.
The sky I'm sailing. in another place. I'm just yanking back the handle. No expression on my face.
Thank you. die kaue Schikane. Auf dem Weg zurück zu dir.
Der Treffpunkt auf der S1 mit Insekten, aber mit Menschen, die Insekten anschauen und zeichnen. Da sehe ich gerade Aaron Rufli aus Zürich, den Blog vor sich, hockt bei den Allesfresser und zeichnet vor sich her. Was ist denn besonders wichtig, Aaron, was du da beachtest bei deiner Zeichnung?
Dass Zwischenräume zwischen den einzelnen Teilen stimmen, also wahrheitsgetreu. Und auf das müssen wir einfach genau achten.
Das ist ein Rüsselkäfer, den wir hier von uns haben. Der ist auch etwa Handteller gross. Also ein bisschen Angst hast du nicht?
Also jetzt nicht, aber wenn er noch wird leben würde, glaube ich schon ein bisschen Angst.
Hast du schon mal so einen Käfer gesehen in Natura?
Nein.
Wo lebt?
Nein.
Aber würdest du ihn gerne beobachten, jetzt, wo du ihn zeichnest?
Ja, schon noch.
Schon noch. Ein anderer Besucher, den ich jetzt ganz schnell begrüssen darf, ist der Herr Wesp aus Adelwil. Guten Morgen, Herr Wesp.
Grüezi.
Sie stehen hier vor dieser Vitrine, fasziniert, schauen Sie ganz dicht daran an. Was interessiert Sie denn an dieser Ausstellung?
Ja, es sind einfach die Insekten, die so dermassen vielfältig sind, unvorstellbar, wie man sich überhaupt. Also einfach fast unglaublich. So viele Formen, Farben und Komposition von jedem Tier.
Könnten Sie denn auch selber sammeln zum Beispiel?
Nein, ich sammle nicht, ich male. Ich bin Spezialist eigentlich auf Insekten.
Wir haben jetzt gerade jemanden gesehen, der hier zeichnet, die junge Mann. Sind Sie zufrieden mit dieser Zeichnung?
Ja, die machen das sicher sehr, sehr gut, ja.
Sie malen Insekten?
Ja, genau.
Und auf was schauen Sie denn besonders? Auf naturgetreu oder ja, interpretieren Sie ja?
Nein, also ganz genau, ganz genau.
Also wissenschaftlich absolut, schon fast?
Ja. Ich bin ja auch wissenschaftlicher Zeichner.
Herzlichen Dank. Wissenschaftlicher Zeichner braucht es offenbar auch. Das hat man ja früher machen müssen, zum Klassifizieren von Insekten, von dieser Welt. Insekten mit einer Million bekannten Arten. Bekannt betone ich jetzt. Jetzt bin ich mit dem Peter Duelli zusammen. Er ist Biologe. Guten Morgen, Herr Duelli.
Guten Morgen.
Ich nehme das Wort gerne nochmal auf, was Sie mir im Verlauf der Sendung jetzt gesagt haben im Hintergrund. Es gibt eine Million bekannte Arten. Warum betonen Sie das so?
Ja, weil man dauernd neue findet. Also pro Jahr werden weltweit etwa 7'000 neue Insektenarten gefunden. Und das ist konstant, kann man sagen. Das heisst, es hängt vor allem von den Leuten ab, die Insekten bestimmen können. Also das kann noch ewig weitergehen. Es gibt Schätzungen, vernünftige Schätzungen, würde ich sagen, so bei 4 Millionen. Aber es gibt kühne Amerikaner, die behaupten, es gäbe 30 Millionen.
Also jetzt gehen wir da schon bereits ins Mikroskopische unter Umständen, ja. Weil das ist dann die Welt, die am wenigsten erforscht ist.
Ja, das ist klar, vor allem in den Regenwäldern, in den tropischen Regenwäldern. Dort nimmt man an, dass es noch sehr viel hat. Bei uns ist es schwierig, neue Arten zu finden.
Wie kann man denn das auch noch einordnen, dass etwas Neues ist? Man müsste ja dann zuerst einmal den Vergleich anstellen. Wie lange geht das, bis man kann sagen, das ist ein neuer Käfer, das ist ein neues Insekt?
Ja, das ist ein grosses Problem, vor allem früher, wo zum Beispiel die Franzosen und die Engländer in den Kolonien vor allem bestimmt haben, weil die haben dann immer nur ihre Literatur kennt und haben dann die alle bestimmt. Und heute hat es einen Haufen Insekten, die verschiedene Namen haben, aber es ist die gleiche Art. Auf der anderen Seite hat man natürlich jetzt heute Methoden mit dem Internet, dass man das alles viel besser austauschen kann. Und das heisst, dass wir viel besser in der Lage sind, herauszufinden, ist jetzt das eine neue Art oder nicht. Aber das ganz grosse Problem ist, dass es einfach nicht mehr genug Spezialisten gibt. Dass es also gar nicht mehr Leute gibt, die bestimmen können. In der Schweiz gibt es zum Beispiel noch einen Haufen Mückli- und Pflügli-Arten, die wahrscheinlich neu für die Wissenschaft sind. Aber es hat gar niemand, der die bestimmen kann.
Wenn jetzt jemand unterwegs ist und affin ist, also einen Bezug hat zu der Insektenwelt und jetzt aufs Mal denkt, das habe ich noch nie gesehen, sind Sie unter Umständen angewiesen in der Profiwelt auf Laienhilfe?
Also wir haben sehr viele, wir nennen das Amateure, die aber sehr grosse Spezialisten sind. Ich würde sagen, gerade jetzt in der entomologischen Gesellschaft bei uns ist vor allem, sind Laien die grössten Spezialisten sind für spezielle Gruppen. Weil mit dem kann man kein Geld verdienen. Also es gibt wenig, die bezahlt sind dafür, neue Arten zu finden.
Wenn man eine neue Art findet, hat man vielleicht allenfalls noch der, dass man den Namen geben von sich selber.
Ja, man darf nicht den Namen von sich selber geben, sondern man muss es einem Freund oder Kollegen geben und der gibt dann den Namen von einem. Also wenn ich jetzt einen Käfer finde, dann, wenn ich den selber bestimme, dann darf ich nicht meinen eigenen Namen geben.
Also es gibt noch keinen Duelli-Käfer?
Käfer nicht, andere Insekten schon. Aber die habe ich wohl gefunden, aber nicht selber bestimmt. Ich habe geahnt, dass das eine neue Art ist und dann gebe ich sie irgendwelchen Spezialisten, die ich kenne. Und die können dann, wenn sie wollen, können sie meinen Namen dem geben.
Was ist das für ein Gefühl für Sie als Biologe, der ja weiss, einen grossen Überblick hat? Nicht, ich nehme an, nicht über die ganze Million, die bis jetzt bekannt ist, wenn man etwas Neues entdeckt.
Also absolut faszinierend. Also für mich ist das etwas vom Faszinierendsten. Darum reise ich auch gerne.
Jetzt ist ja das ein Teil von einer riesigen Welt, die, wenn man ein einzelnes Tier entdeckt und vielleicht nicht einmal weiss, was für Mengen das es denn die überhaupt gibt oder ob es vielleicht schon das letzte Exemplar ist. Wie können Sie sich denn den Überblick behalten als Biologe?
Also ich spezialisiere mich auf eine relativ kleine Gruppe, das, oder man sagt eben Ordnung, und dort probiere ich weltweit einfach up to date zu bleiben. Aber es gibt natürlich Museen, die sich um das kümmern. Oder jetzt zum Beispiel schweizweit gibt es ein Centre Suisse de Cartographie de la Faune, und die haben Datenbanken über alles, was in der Schweiz schon gefunden worden ist.
Die Insektenwelt ist ja spannend durch die Vielfalt, durch Farbenvielfalt, durch Körpervielfalt, Grössevielfalt. Was ist für Sie denn das Faszinierendste am Insekt?
Also ich bin eigentlich über die biologische Schädlingsbekämpfung in die, also sagen wir mal profimässig in die Insektenwelt hineingekommen, weil ökologisch sind die Insekten natürlich enorm wichtig. Also es ist nicht nur so, dass 2/3 von allen Tierarten auf der Welt Insekten sind, sondern allein von der Biomasse her. Sie sind einfach enorm häufig. Sie haben einen enormen Einfluss auf unsere Ernten weltweit. Also man schätzt, dass etwa 1/3 von allem, was an Futterpflanzen wächst, wird von Insekten zerstört. Zum Teil auch erst, wenn sie dann in den Speicherinnen gelagert werden. Und auf der anderen Seite hat es etwa die Hälfte von allen von diesen Millionen Insektenarten sind Räuber und Parasitoide. Das sind also einige, die andere Insekten fressen. Und die tun wir als Nützling bezeichnen. Und also das ist eigentlich das, was mich fasziniert.
Also es ist der Kreislauf in der Natur, sein, die bedingt das andere. Ja. Ohne die Insekten gärt's, nehme ich Ihren Wort raus, gärt's nicht.
Ja gut, es gibt auch die spektakulären Aussagen, ohne Insekten gäbe es keine Menschen. Weil wenn es keine Insekten gegeben hätte vor 200 Millionen Jahren, dann wären die Amphibien nicht ans Land gegangen. Dann hätte es daraus keine Reptilien gegeben und letztlich kein Säugetier und darum auch kein Mensch. Also man kann schon sagen, dass die Insekten für uns sehr wichtig sind, aber natürlich vor allem als Bestäuber oder eben für die biologische Schädlingsbekämpfung. Sie sind enorm wichtig gewesen im Laufe der Evolution des Menschen, auch vom Essen her. Also viele Menschen haben früher Insekten gegessen.
Sie sind Ehrenpräsident dieses Jahr von der Entomologischen Gesellschaft, die 400-jährige Jubiläum. Das ist ja eben so ein Zusammenschluss von Laie oder eben nicht Laie, sondern Amateur. Und Amateur heisst ja nichts anderes als Liebhaber. Mhm. Und über das reden wir als Nächster am Treffpunkt. Merci vielmals, Herr Duelli. Bis nachher.
Maybe that I am blind. Maybe that I won't find a sign.
Das ist der Reis mit dem Treffpunkt. Insektenwelt, das ist unser Thema heute im Treffpunkt. Wenn Sie Fragen haben zu unseren Experten, zum Beispiel an Professor Duelli, wo ja biologisch, oder wenn Sie weitere Fragen hätten zur Insektenwelt, können Sie uns die schreiben an studio@drs1.ch. studio@drs1.ch. Jetzt geht's los. Das war Rimsky-Korsakow mit dem James Galway, dem Flötist, in einer kurzen Variante. So sind die Hummelflüge. Wenn die Hummeln fliegen, dann haben sie einen ganz bestimmten Zweck. Und jetzt habe ich einen Fachmann da bei mir, der das auch weiss, warum das die Hummeln unterwegs sind. Der Werner Hauensteig. Guten Morgen, Herr Hauensteig.
Guten Morgen.
Also eine Hummel, die rumfliegt, das ist einerseits ein gewisser Lärm, es brummelt so wunderschön, aber es ist auch gross, man hat auch Angst. Also, aber sie ist unverzichtbar.
Im Moment sind vor allem jetzt die Königinnen unterwegs, die haben den Winter überlebt und suchen jetzt Nistmöglichkeiten in allen Hohlräumen irgendwelcher Art, in Kisten, in Schachteln, unter Velo, unter in Auto, abgestellten Fahrzeugen, wo sie ihr Nest bauen tun, oder?
Muss man grossen Respekt haben, jetzt, wenn ein Hummeln unterwegs ist und auf einem losfliegt?
Überhaupt nicht. Hummeln sind harmlos. Sie reagieren nur, wenn man sie drücken tut, dann können sie stechen. Empfindlich, aber es macht gar nichts. Sie beißen oder so ist nichts rum.
Also jetzt erwacht die Natur draussen. Man sieht eben auch immer wieder mehr Insekten. Jetzt ist dann bald Insektenflug. Gibt es jetzt dann etwas zu erkennen, bald, wo man enorm muss aufpassen drauf?
Eigentlich nicht. Im Moment ist noch Frühling. Es ist alles eben im Erwachen, im Entstehen. Man sieht jetzt sehr viele Jugendstadien. Das heisst, Insekten sind ja schwierig, weil sie verschiedene Entwicklungsstadien haben. Und man kann dann, der Laie kann nicht unterscheiden, ob es ein Jungtier ist oder ob es schon ein Alttier ist oder so. Aber eben bei den Hummeln, ganz typisch jetzt, sind vor allem Königinnen jetzt unterwegs, die extrem grossen Brummer.
Der extrem grosse Brummer, das ist gut gesagt, das macht eben auch vielen den Angst. Das ist schön zum Anschauen, aber mit Distanz. Herr Auerstein, Sie sind Vorstand vom Entomologischen, von der Entomologischen Gesellschaft in Zürich. Sie sind eben auch Naturgärtner. Sind Sie jetzt mehr Biologe oder mehr Amateur-Insektenliebhaber?
Es kommt darauf an, wie man drin einsteigt. Oder? Ich bin Elektromonteur-Gelehrter und habe mich für den Naturgartenbau interessiert. Ich wollte etwas mit der Natur machen. Und danach hat es geheißen, du verstehst ja nichts von der Sache, lehr das Zeug mal. Und da habe ich gedacht, einem Lehrmeister muss ich viel Geld zahlen, dass ich das Zeug lehre. In der Natur muss ich nichts zahlen. Und dann habe ich mich versucht, selber autodidakt das Zeug ein bisschen beizubringen. Ich habe dann aber gemerkt, dass ich an bestimmten Orten ein bisschen an Grenzen stoße, vor allem was Vernetzung anbelangt. Und dann habe ich gemerkt, dass ein wichtiger Faktor, um den Leuten den Naturgarten ein bisschen näher bringen, die Insekten sind. Beispielsweise Schmetterlinge oder Heugümper oder all das Zeug. Also, ob es jetzt als Schädling oder als Nützling, als Jö oder als Ä darauf ankommt. Und dann habe ich gedacht, wo findet man das, oder? Und dann habe ich mich durch Kollegen ein bisschen schlau gemacht und dann habe ich die Entomologische Gesellschaft getroffen. Und anstatt, dass ich jetzt da Fachleute muss Entschädigung zahlen, habe ich gesagt, ich tue meine Arbeitsleistung in die Gesellschaft investieren und helfe, die Gesellschaft zu pflegen und den Kontakt und das Verständnis für die Natur zu wecken.
Das ist ein Schlüsselwort, Verständnis für die Natur, aber im Besonderen eben für die Insektenwelt.
Speziell jetzt da die Insektenwelt, selbstverständlich.
Und warum denn gerade die Insekten?
Eben im Gartenbau gibt es sehr viele Insekten als Schädling. Die muss man kennen. Und welchen ist der natürliche Gegenspieler von dem Schädling? Welches Schlupfwespe oder so kann man fördern? Und das Wissen muss man einfach haben und das kann man nicht einfach irgendwo so ein paar Bücher rauslesen. Das muss man vom Fachmann, der das über Jahrzehnte zum Teil macht, erfahren.
Der Werner Hauenstein ist ein Fachmann und er hat auch zum Beispiel ein Bienenhotel oder weiss darüber Bescheid, was ein Bienenhotel ist. Das erfahren wir in der nächsten Stunde im Treffpunkt DRS1 und auch, was eine entomologische Gesellschaft alles macht in der Schweiz. Weil er hat ein ganz besonderes Outfit. Er sieht aus wie ein Edelmann, ein Mann aus der höheren Gesellschaft von 1930, also im letzten Jahrhundert. Das ist DRS 1 mit dem Treffpunkt aus der Tierwelt, aus einer besonderen Tierwelt, aus der Welt der Insekten. Eine bedeutende, die bedeutendste Tierwelt eigentlich, weil sie so vielfältig ist, so unabdingbar. Ohne Insekten geht es nicht. Es gibt Insekten, die sehen aus wie ein Herbstblatt. Es gibt Insekten, die sehen aus wie ein Ast, gehört zur Tarnung, Gespenst, Schrecken, sagt man. Es gibt wunderbare Schmetterlinge im Blau, irisierend. Sie sind faszinierend wie ein Schmuckstück. Es gibt Mistkäfer, die rollen Kot umeinander. Und sie sind sogar heilig. Skarabäus heisst Sepp Insekt. Insektenwelt hier auf DRS 1 im Treffpunkt heute mit dem Joschi Kühne. Das ist DRS 1, der Treffpunkt heute aus einer Ausstellung mit Insekten. Die Insekten sind in Vitrine, also sie leben nicht mehr. Man kann sie in Ruhe betrachten. Man kann auch versinken in der Welt der Farben, die die Insekten darstellen. Das ist ganz faszinierend. In dieser Farbenwelt, wo man sagen muss, keine Farbe ist eigentlich falsch. Die Farben stimmen immer, im Gegensatz zu Leuten, die sie dann ab und zu in der Landschaft malen. Ich stand jetzt vor einer Vitrine mit sogenannten Gespenststrecken. Und zwar sind das auch eben Insekten, Sechsfüßler, die aussehen wie ein rostiges Blatt zum Beispiel. Ein bisschen so das typische Metall, das dann so oxidiert. Man sieht die dann wahrscheinlich fast nicht. Das sind, könnte man fast sagen, neue Ordnung einrichten. Insekten, die sich nur tarnen. Bei mir ein Mann, der das natürlich entsprechend professionell machen kann, der Peter Duelli, er ist Biologe. Also wenn ich jetzt eine neue Ordnung würde, würde ich sagen, es gibt einfach Insekten, die sind unter der Gruppe Tarninsekten.
Ja, also so einfach ist das nicht, weil praktisch jede Ordnung von Insekten hat Arten, die sich tarnen. Und zwar gibt es einige, die wollen einfach so aussehen wie ihre Umgebung, also wie Blätter zum Beispiel. Eben, das wären das da die Gespenstschrecken. Aber es gibt auch andere, zum Beispiel es gibt Spinnen, die Ameisen anmachen. Es gibt Heuschrecken, die Ameisen anmachen. Und so gibt es einfach verschiedene Methoden, um sich zu tarnen. Man nennt das Mimikry. Aber jetzt die wir hier sehen, das sind vor allem einige, die Blätter oder Zweige nachmachen. Das heisst, ich will nicht oder ich bin nicht hier, heisst das. Also man sieht mich nicht. Und das sind übrigens auch die grössten Insekten, die es auf der Welt gibt. Die werden riesengroß, weil die dann einfach so wie ein Zweig irgendwo hängen.
Also zum Beispiel eben Stabheuschrecken. Wir haben hier in dieser Vitrine auch einen entsprechenden Stamm. Die sieht man dann fast gar nicht. Man muss in die Welt eben auch entsprechend mit Beobachtung hineinschauen. Eine von diesen Stabinsekten ist bis zu rund 20 cm lang. Das wäre jetzt eine einzige Welt. Wie kann man denn die beobachten in ihrem Sozialverhalten? Kann man denn da etwas herausfinden?
Ja gut, jetzt also die Stabheuschrecken sind nicht ideal für Sozialverhalten, weil die doch sehr für sich selber leben. Aber für die Menschen faszinierend sind die sozialen Insekten, also eben wie Ameisen oder Termiten.
Zum Beispiel der Ameisenstaat, da kann man natürlich bereits schon Beobachtungen machen und vielleicht Vergleiche anstellen mit der Menschenwelt.
Ich glaube schon, dass die Ameisen die Menschen so immer fasziniert haben, weil man immer das Gefühl hat, die sind ja wie Menschen oder umgekehrt. Wir Menschen sind so ein bisschen wie Ameisen. Und hat etwas Wahres. Sie wirken auf uns sehr organisiert und gescheit. Aber wenn man genauer anschaut, funktioniert es natürlich völlig anders. Also ein Ameisenstaat zum Beispiel ist sehr sexistisch. Es gibt dort nur Frauen. Die Männer haben gar nichts zu sagen. Also ich finde das nicht unbedingt für uns ein Vorbild. Andererseits kann man sagen, sie haben einfach den Soldatenkasten. Die machen nichts anderes als das. Die können sich aber nicht fortpflanzen. Das heisst, im Ameisenstaat hat es nur die Königin, die sich fortpflanzen kann. Das ist bei den Termiten auch so. Und in dem Sinn kann man sagen, der Ameisenstaat, das ist nicht eine Ansammlung wie bei uns jetzt ein Dorf oder eine Volksgruppe oder eine Familie, sondern das ist eigentlich wie ein Mensch. Ein Organismus ist ein Ameisenstaat. Der hat ein Geschlechtsorgan, das ist die Königin. Der hat Hände und Füße, das sind die Arbeiterinnen. Und eben zum Beispiel bei den Termiten hat es dann noch die Soldaten, aber die können sich dann alle nicht fortpflanzen.
In der Disziplin Biologie kommt man dann da in Versuchung, halt sich dort am besten oder am liebsten damit zu befassen, wo man Vergleich herstellen kann, wo man möglichst viel beobachten kann?
Also ich würde jetzt einmal sagen, das kommt auf den Menschen an. Es gibt Menschen, die von dem vor allem fasziniert sind, weil sie auch beim Mensch interessiert sind am sozialen Aspekt. Und die werden dann wahrscheinlich bei den Bienen und bei den Ameisen und bei den Termiten landen in der Forschung. Und dann gibt es die anderen, die sich vor allem mit der Nützlichkeit oder Schädlichkeit befassen. Oder es gibt auch Insekten, die interessant sind. Eben zum Beispiel in der Mimikry, wo man die Evolution so schön sieht, wo man sieht, wie die sich am Schluss hat. Jetzt also zum Beispiel, wenn wir zurückkommen auf die Stabheuschrecke oder Blatt, das lebende Blatt heissen die. Da gibt es einige, die haben auf den Blättern haben die so Punkte, die aussehen, wie wenn sie von einer Wanze angestochen worden wären oder wie wenn sie von einem Käfer abgefressen worden wären. Aber das ist effektiv echt. Also das ist nicht gefressen worden, sondern das haben die sich so entwickelt.
Also das ist ein Tarninsekt, ein Mimikry, das haben Sie gesagt. Jetzt, wenn man weiter schauen, wir nehmen dann noch die nächste Vitrine und sehen hier den sogenannten Mistkäfer. Jetzt ist das ja auch wieder eine Form von Insekt, wo man zwar lustig findet, weil er eine Kugel vor sich hertrüllt, hat aber ganz einen bestimmten Zweck. Hat man die gut genug erforscht schon, Herr Duelli?
Ja, also die haben wir sehr gut untersucht. Da haben schon die Ägypter sind schon fasziniert von dem, weil die haben den Zusammenhang noch nicht so ganz gesehen, aber sie haben einfach gesehen, dass dann am Schluss aus dieser Mistkugel raus wieder ein neuer Käfer kommt. Und Mistkäfer sind zusammen mit sehr vielen anderen, also auch Totengräberkäfer und so weiter, das sind Organismen, man nennt das die Abbauer, die bauen tote Materien ab. Also wenn zum Beispiel eine Maus stirbt, wir haben da ein Beispiel auch von einer Maus, die da liegt, und da kommen Käfer und die graben die Maus ein, und wenn sie eingraben ist, legen sie Eier drauf und ihre Larven entwickeln sich dann in dieser toten Maus. Und das ist übrigens auch wieder so, wenn ein Mensch stirbt, wenn er zum Beispiel ermordet wird im Wald, kommen sofort die Totengräber, es kommen Fliegen, die ihre Eier ablegen. Und das ist heute ein eigener Wissenschaftszweig oder auch ein Polizeizweig, ist, dass man dann zum Beispiel die Maden von diesen Fliegen kann bestimmen und da können Spezialisten dann sagen, wo hat der Mord stattgefunden, wie lange ist das her und so. Die Abbauer sind sehr wichtig. Und noch zu den Mistkäfer. Also da gibt es die Geschichte von Australien. In Australien hat es ja früher keine Kühe, Schafe und Küngel gegeben. Und wo die dort angekommen sind, eingeführt worden sind vom Mensch, haben die dort angefangen, natürlich ihre Schafmist und ihre Kuhpflätter anzurühren. Und es hat niemand gehabt, der das abgebaut hat. Bei uns wird das sofort eben vom Mistkäfer abgebaut. Und erst, wo das bedrohlich geworden ist, wo man also schon Schätzungen gemacht hat, wie lange das es gab, bis man dort in Australien immer noch, nur noch im Kuhmist rumläuft, hat man dann angefangen, einige Käfer aus Europa und Amerika importieren. Und jetzt hat es in Australien, genau wie bei uns, wird jeder Kegel, der da am Boden fliegt, wird sofort von Käfer und Flügen abgebaut.
Da geht bei mir ein Lichtli auf. Also im Sinn von, ja, das leuchtet mir ein, das ist natürliche Verwertung. Ja. Birgt denn so etwas nicht auch gewisse Gefahren, denn, wenn man aufs Mal ein Tier, das bei uns heimisch ist, auf einen anderen Kontinent verpflanzt?
Ja, doch, natürlich. Wobei jetzt gerade bei den Kotabbauern ist das nicht so ein Problem, weil die haben dort nicht viel anderes, was sie abbauen können. Oder wenn sie auch noch einen Känguru-Kot abbauen, dann schadet das nicht. Die sind zum Teil auch sehr spezifisch. Man muss einfach aufpassen, sobald man Insekten, sogenannte Nützlinge, irgendwo von neuem anders anbringt, besteht genau die Gefahr, dass die dann nicht das machen, was wir wollen, sondern dass die etwas anderes fressen. Und das ist sehr häufig passiert. Ich meine, das ist so passiert, wo sie in Australien eben die Füchse ausgesetzt haben, aber bei den Insekten hat es natürlich auch gegeben, dass man Insekten ausgesetzt hat, die hätten sollen irgendwelche gefährliche Falter töten, also abtöten und fressen. Und was haben sie gemacht? Sie sind auf irgendwelche seltenen einheimischen Schmetterlinge gegangen und haben die abtötet.
Wir könnten ja in einem späteren Zeitpunkt vielleicht nochmal darauf zurückkommen und dann auch darüber reden, was denn bedeutet, wenn so ein Tier bei uns Einfluss nimmt oder zum Beispiel eine sogenannte Killerbiene oder wenn sich Tiere mutieren, könnte ja theoretisch sein. Vorläufigen Dank an Peter Duelli, unseren Biologen. Als nächstes wollen wir wissen, was denn Insekt bedeutet für die Vogelwelt. Das in wenigen Minuten hier auf dem Eis.
più lontano della luna, più lontano dal mio cuore, sono sempre le stesse parole che si scrivono sui muri. M'hai fottuto un'altra volta, coi tuoi baci al veleno, vorrei essere cattivo, ma quello che siamo è quello che abbiamo, e quello che abbiamo si vede più lontano della luna, anche più lontano di un'altra città. Del mio amore dovrai spogliarti, dovrai spogliarti ora. I bambini stanno bene, per loro ogni giorno è differente. Ci mancavi alla tua festa, ma quello che siamo è quello che abbiamo, è come la gente ci vede. Che vita è questa, che vita è stata, mai più saggezza, mai più. Se c'è un rimedio, io corro da te, senza una mano che mi sfiori, io corro da te. Se questo orgoglio ha un gran sentimento, come la gente dice, io non sopporto di giorno e di notte il male che mi fa. Che vita è questa, che vita sarà, mai più saggezza, mai più. Se c'è un rimedio, io corro da te, senza una mano che mi sfiori, io corro da te. Campo di grano e lo spazio profondo sono tutta una strada, senza una luce ti devo cercare, oh povero me. Nessuno sa, nessuno mi vede, che corro da te. L'amore è forte, Dio lo sa, se ci vorrebbe fedeltà. L'amore è grande e io sto qua, in una città lontana, in una città straniera. Che vita è questa, che vita sarà, mai più saggezza, mai più.
Das ist eher eins mit dem Treffpunkt aus dem Zoologischen Museum von der Uni Zürich. Da wuselt es von Besuchern, die sich die Vitrine mit diesen wunderbaren Insekten anschauen. Vor allem, weil sie eben hinter Glas sind, wenn man es bestaunen kann. Weil es gibt doch Leute, die viel Respekt haben vor diesen Insekten, weil sie könnten ja auch stechen oder sie könnten einem beißen, sie könnten einem sogar den Finger abknapsen. Das gibt es tatsächlich. Insekten. Die Welt ist riesig gross, über 1 Million Arten hat es bisher bekannte. Jetzt bin ich mit dem Matthias Kestenholz verbunden. Der Matthias Kestenholz ist der Vogelwarte Sembach. Guten Morgen, Herr Kestenholz.
Guten Morgen, Herr Kühne.
Herr Kestenholz, böse Stimmen meinen Folgendes. Vor allem die, die Insekten gerne haben. Für Sie sind ja Insekten einfach hauptsächlich interessant in der Vogelwelt, damit die etwas zu fressen haben.
Das ist in der Tat so. Also die ganze Vielfalt von Insekten, auch die riesige Menge von Insekten, sind halt aus der Sicht der Vögel vor allem Nahrung. Es ist aber nicht der einzige Aspekt. Das Interessanteste Aus meiner Sicht ist eigentlich, dass die Insektenwelt und die Vogelwelt ein gleiches Schicksal erleiden. Sie werden nämlich beide als wie artenärmer. Sie sind beide im Rückgang begriffen. Wenn man sich zurückerinnert, dass noch in den 50er, 60er Jahren, wenn man im Sommer mit dem Auto über Land gefahren ist, hat man zwischen ihnen wieder die Windschutzscheiben putzen, weil es einfach so viele Insekten in der Luft gehabt hat, wenn das heute nicht mehr der Fall ist. Und ebenso ist bei den Vögeln ein grosser Rückgang an Artenvielfalt zu beklagen.
Jetzt haben wir mal den quasi plakative Vorwurf entkräftet. Natürlich ist das eine Provokation gewesen, eben genau zum herauszufinden, gibt es denn jetzt schon Zeichen dafür, dass gewisse Vögel nicht mehr können bei uns sein, weil gewisse Insekten schon nicht mehr da sind?
Ja, also dafür gibt es ein paar sehr markante Beispiele. Der Rückgang von der Maienkäfer und der Rückgang vom Ziegenmelcher in einem insektenfressenden Vogel, der eben die Maienkäfer hauptsächlich gejagt hat, das ist beides in der gleichen Phase, Ende 50er Jahre, 60er Jahre passiert. Oder auch eine Zwerggeräule, die heute zu oberst auf der roten Liste ist, von den bedrohten Vogelarten, die ernährt sich von Heugümpern und anderen grossen Insekten. Und mit dem Rückgang von den Insekten, die aus vielen Gebieten verschwunden sind, ist eigentlich dann auch den Zwerggeräulen die Nahrungsgrundlage entzogen worden.
Und das ist etwas, was man nicht mehr rückgängig machen kann. Man kann jedes Mal die Insekten wieder züchten.
Also zum Teil sind die Verluste leider Gottes nicht mehr rückgängig zu machen. Vieles könnte man aber heute wieder rückgängig machen. Da sind auch im Bereich von der Landwirtschaft einige Bestrebungen, Stichwort Förderung von der Biodiversität, Ökologisierung, ist einiges jetzt aufgeleist. Der Weg ist noch weit, bis man ans Ziel kommt, aber es gibt erste Ansätze. Und erfreulicherweise hat jetzt auch der Bundesrat ja bei der neuen Agrarpolitik, die er am Planen ist, die Förderung von der Biodiversität als ein ganz wichtiger Punkt aufgelistet, wo man jetzt muss die Agrarpolitik entsprechend korrigieren muss, um dem mehr Gewicht zu geben. Weil dort ist offenbar in dem Bereich von der Förderung von der Biodiversität der Unterschied zwischen dem jetzigen Zustand und dem angestrebten Ziel am allergrössten. Und dort könnte man noch gewaltig zulegen, zum Nutzen von den Insekten, zum Nutzen von der Vogelwelt, zum Nutzen von der ganzen Natur.
Wunderschönen Bogen haben wir damit geschafft und die Provokation haben wir schön entkräftet. Herzlichen Dank, Matthias Christenholz von der Vogelwarte Sembach.
Besten Dank.
Yes, some guy tells you I don't care and tells you lies while I'm not there. Don't talk to him. And if he tells you I'm untrue, then darling, here's what you must do. Don't talk to him. And if he tells you I've been seen walking around with Sue and Jean, he's lying again.
Lying again.
Do anything that you want to, but darling, this I beg of you, don't talk to him. If you hear the words he has to say, he'll break your heart. Let your love for me prove strong while we are far apart. So just remember what I say, trust in me while I'm away, for I'll be true. And just remember my true love is brighter than the moon above for warmth. To try to say my love for you is only play, merely a whim. Just close your eyes and count to ten. Think of me again, but don't you talk to him. Of me again, but don't you talk to him. 'Cause if you hear the
just remember what I say. Trust in me while I'm away, for I'll be true. And just remember my true love is brighter than the moon above for only you. And if this guy should try to say my love for you is only play, merely a whim, just close your eyes and count to ten. Think of me again, but don't you talk to him.
Es ist eher eins mit dem Treffpunkt und jetzt stechen uns Mucke. Bei mir ist ein Fachmann, der Pi Müller, Dr. Pi Müller. Er ist am Tauberinstitut. Er ist Biologe und Stechmucke-Spezialist, kommt gerade zurück von Tansania. Wann sind Sie denn das letzte Mal gestochen worden von einer Mucke?
Das war vor ein paar Tagen, aber bei uns selber im Labor, wenn wir dort auch Stechmucke züchten. In Tansania hatte ich Glück gehabt. Wir waren vor allem in der Hauptstadt, in Dar es Salaam. Und dort habe ich nur zwei, drei Mucken gesehen, aber ich bin glücklicherweise nicht gestochen worden.
Dort wird es ja dann relativ gefährlich, wenn man dort gestochen wird.
Jetzt habe ich sie gerade akustisch.
Dort wird es ja dann relativ gefährlich, wenn man dort gestochen wird.
Genau, also dort könnte es durchaus sein, wenn es eine sogenannte Anopheles-Mucke ist, eine Malaria-Mucke ist, dass die den Malaria-Erreger überträgt. Es gibt auch andere Krankheiten, die durch Stechmucke übertragen werden.
Ich nehme an, darum züchten Sie ja auch Stechmucke, um herauszufinden, was man dagegen oder dafür könnte unternehmen.
Genau. Eines von unseren Zielen ist, Methoden zu entwickeln, um sich zu schützen vor Stechmucke. Und was wir zum Beispiel machen, ist, wir helfen Firmen, neue Muckenschutzmittel zu entwickeln und die werden bei uns getestet. Und dazu brauchen wir natürlich einen Haufen Stechmucke.
Jetzt wird hier dauernd ein neues Insektizid produziert, man forscht und dann merkt man, jetzt wird das Insekt gegen das auch wieder resistent. Ist das eine Endlosschlaufe?
Ich denke, vielleicht eine Endlosschlaufe ist jetzt ein bisschen pessimistisch, aber es ist sicher ein Kampf. Jeder verlängert seine Spiesse und das ist wahrscheinlich ein andauernder Wettlauf. Ja.
Der Wettlauf ist der zum Gewinnen. Um das nochmal zu klären, im Fall jetzt zum Beispiel von Malaria, wo ja wirklich eine heftige Erkrankung verursacht, ist man da irgendwie auf einem verlorenen Posten?
Ich glaube, wir müssen optimistisch sein. Ich denke, es ist möglich. Wir müssen einfach schauen, dass wir wirklich eine Sperrlänge voraus sind.
Eine Sperrlänge voraus, also man muss wie quasi die Natur überholen, möglichst auf beiden Spuren, dass man dort ankommt. Jetzt gibt es ja gewisse Massnahmen, die man ergreifen kann, wenn man in so ein Land geht. Was soll man denn machen?
Also als Reisender kann man sich vor Mucken schützen, indem dass man Muckenschutzmittel aufträgt. Das kann man bei uns in der Apotheke oder in den Läden kaufen und dass man sich so schützt. Eine andere Möglichkeit ist, dass man zum Beispiel unter einem Muckennetz schläft. Das hebt Malaria-Mucke weg von einem.
Also die sogenannten Moskitonetze natürlich, ja.
Genau, weil die sind vor allem in der Nacht aktiv und so kann man sich eigentlich gut vor diesen Mucken schützen in der Nacht.
Gibt es denn die Legende zu stützen, ich habe eher süßes Blut, folglich werde ich mehr gestochen?
Ja, das ist mehr als Metapher zu verstehen. Alle Menschen sind attraktiv für die Mucke. Aber es gibt dazu Nuancen vom eigenen Körper drauf, die die Attraktivität wieder überlagern. Das ist so die heutige These. Und durch das sind die einen mehr attraktiv als andere für Mucken.
Wie gross ist die Gefahr, dass die Mucken, die in anderen Gebieten leben, zu uns in die Schweiz kommen und da entsprechende Schäden verursachen? Also mehr Gefahren sind denn?
Das Potenzial besteht natürlich und hat auch schon stattgefunden, weil durch den ganzen globalen Wandel werden Güter über die ganze Welt verteilt, Leute reisen immer häufiger. Und es gibt Mucken, die produzieren Eier, die trockenresistent sind. Das heisst, die können die Eier zum Beispiel in Pneu, Autopneu, die mit Wasser gefüllt sind, ablagern. Dann werden die Pneu vielleicht verfrachtet, zum Beispiel aus Asien in den Westen. Und wenn dort wieder Wasser dazukommt, dann können die Mucken aus diesen Eiern schlüpfen und so können die übertragen werden. Und ein gutes Beispiel ist zum Beispiel die sogenannte Tigermucke, die auch bei uns in Europa vor ein paar Jahren eingeschleppt worden ist und wir die jetzt inzwischen auch im Kanton Tessin in der Schweiz haben.
Also ich sehe, im Forschungslabor vom Tauberinstitut geht die Muckenzucht nicht aus. Sie haben dauernd zu tun, gerade wenn die Leute immer mehr reisen. Ich bedanke mich herzlich. Das war der Pi Müller, Biologe und eben Stechmückenspezialist.
No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, retourne chez toi. Je fais la sieste moustique, arrête un peu ta musique, ne sois pas antipathique, ne me pique pas. Moustique mon vieux, tu vois trop petit, tu as des ailes, va voir du pays. J'ai un patron plus large que moi, vas-y de confiance, c'est moi qui t'envoie. Non me moleste mosquito, non me moleste mosquito, non me moleste mosquito, retourne chez toi. Tu me vois mélancolique, de te troubler ton pique-nique. Si tu me goûtes moustique, tu n'aimeras pas. Y'a des pays pleins de volupté, pour un moustique de qualité. À Saint-Tropez, à Honolulu, tout le monde il est gros, tout le monde il est nu. Non me moleste mosquito, non me moleste mosquito, non me moleste mosquito, retourne chez toi. Je fais la sieste moustique, arrête un peu ta musique, ne sois pas antipathique, ne me pique pas.
Das ist dir das eins mit dem Treffpunkt aus dem Zoologischen Museum auf der Uni Zürich. Du hast wie Ameisen, Haufen Kinder herum, die da schauen und staunen. Jetzt gerade beim Skarabäus, beim Mistkäfer, der eben so Kugeln rollt. Jetzt bin ich bei der Frau Maria Sutter. Sie sind mit dabei mit diesen jungen Menschen zwischen 5 und 6 Jahren. Und wie gefällt jetzt ihnen das im Kindergarten?
Ja, die haben eben vorher schon von Käfer gehabt. Und jetzt sind sie natürlich fasziniert, auch von den Farben und von der Aufmachung. Oder? Und so grosse Käfer haben sie noch gar nie gesehen, gell? Eileen.
Hast du schon mal so einen grossen Käfer gesehen?
Nein.
Also natürlich hast du ein bisschen Angst, wenn du dir hier anschaust.
Nein.
Natürlich nicht, weil sie sind ja...
Ich habe gefragt, ob sie tot sind. Dann habe ich gesagt, ja, klar, die sind alle tot, gell? Die können nichts mehr machen, haben sie auch keine Angst mehr.
Aber so lernt man natürlich die Natur
ja,
schon kennen.
Ja, 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 die haben natürlich jetzt den Applaus. Für die ist jetzt gerade ein Ausflug gewesen, oder?
Ein Ausflug da mit dem Mischkäfer jetzt zum Beispiel, den wir hier gehört haben, der hat ja in Australien bewirkt, dass eben dort die vielen Abfälle, eben die der Kot der Kühe, dass der abgebaut wird. Und jetzt mit dem Herr Duelli, er schaut da ganz interessiert auch in der Ausstellung um Land. Ich fasse ihn nochmal. Ich habe nochmal die Geschichte erzählt von Australien, wo ein Haufen Kühe hatte und dann hat es eben Mist gegeben und das ist der Mistkäfer, den wir müssen importieren. Vorhin haben wir gehört, Tigermücken, Peter Duelli, als Biologe, Tigermücken, die zu uns eingeführt worden ist, quasi halt aus vielen Reisen. Gibt es noch andere Beispiele, die wirklich signifikant sind, wo Insekten eingeführt worden sind bei uns in der Schweiz?
Ja, also es ist weniger, dass sie eingeführt worden sind, sondern sie kommen einfach. Also die werden nicht bewusst eingeführt. Sie werden zum Beispiel mit Pflanzenmaterial eingeführt. Also da gibt es einen Haufen Käfer, die bei uns ein Problem sind. Holzfressende Käfer, zum Beispiel Bockkäfer oder Borkenkäfer, die jetzt früher in der Schweiz nicht vorgekommen sind und heute jetzt bei uns Schaden anrichten. Es gibt in der Stadt vor allem, wo es ein bisschen warm ist, gibt es zum Beispiel Schaben. Es gibt jetzt plötzlich nicht mehr einfach nur Küchenschaben oder Waldschaben, sondern es hat die sogenannte Bernsteinschaben. Und die macht aber überhaupt nichts. Aber die Leute haben immer Angst, das sind jetzt Küchenschaben. Aber das ist einfach eine Art, die erst seit 20, 30 Jahren jetzt in Städten, in Europa, überall sich ausbreitet.
Es gibt ja auch wieder, man konnte beobachten, glaube ich, Endjahr und Anfang dieses Jahr so die Stinkwanzen, eine Häufung von Stinkwanzen, die es mal geht. Da werden die Leute auch ein bisschen verschreckt. Sind das aufs Mal importierte Tiere, habe ich gesagt, bewusst importiert, natürlich durch die globale Verkehrswege.
Ja. Also, jetzt gerade bei diesen Wanzen nimmt man an, dass die auch mit Menschen oder mit Material reingekommen sind. Zum Teil eben fliegen sie auch rein. Es fliegen natürlich jedes Jahr Tausende von Insekten, Hunderttausende in die Schweiz und probieren da zu überleben. Und wenn es je wärmer die Winter sind, desto mehr Chancen haben sie, eine Population zu machen.
Jetzt können wir einfach auch sagen, das war ja früher auch so gewesen, nur hat man es dort noch nicht dokumentiert. Vielleicht ist ja die Insektenwelt, die wir heute haben, auch so entstanden, durch wie eine Art Insektenwanderung global.
Ja, gut. Also man kann sagen, letztlich sind seit der letzten Eiszeit praktisch alle Insekten irgendwann einmal eingewandert. Weil während der Eiszeit hat es in der Schweiz wenig Insekten gegeben. Aber wir haben natürlich heute einen ganz anderen Austausch von Material, von Gütern und auch von Menschen. Ich meine, der Tourismus bringt einen Haufen. Also jetzt gerade, wenn Sie von Wanzen reden. Plötzlich hat es wieder einen Haufen Bettwanzen in der Schweiz. Und Bettwanzen sind etwas sehr Lästiges. Und das schleppt man natürlich ein, wenn man als Tourist aus irgendeinem Land kommt, wo es Bettwanzen hat. Ich habe da eine herzige Geschichte. Mich hat mal ein Journalist gefragt, warum gibt es eigentlich Wanzen? so im Stil, was soll das? Die sind ja nur lästig. Und dann habe ich mir überlegt und gedacht, was heisst, warum? Für mich als biologisch klar, es gibt Wanzen, weil ihre Vorfahren erfolgreich waren. Darum gibt es Wanzen. Also das heisst, das ist einfach, die Selektion hat da gewirkt. Aber was er wollte sagen, ist, da hat es ja eine höhere Macht, die sich etwas überlegt hat, die sie die Wanzen kreiert hat. Und dann habe ich ihm dann sagen, eben, dass für uns ist das die falsche Frage. Weil wenn man sich fragen würde, was sich der liebe Gott gedacht hat, als er die Wanzen gemacht hat, dann müsste man sich auch fragen, was hat er sich gedacht, als er, ich weiß ja nicht, AIDS-Viren und ein Haufen anderes Übels geschaffen hat. Also darum ist es gescheiter, wenn man einfach fragt, warum gibt es Wanzen? Und das ist der gleiche Grund, warum es Menschen gibt, nämlich weil unsere Vorfahren erfolgreich gewesen sind.
Und entsprechend müssen wir die Frage stellen, warum gibt es dann aufs Mal weniger Bienen, die ja dann auch wieder eine Gefahr darstellt. Also es könnte dann sein, dass die Population aufs Mal so klein ist, dass wir ein Problem bekommen mit dem Kreislauf der Bestäubung.
Ja, das ist klar. Gut, dort kommen einfach Krankheiten rein, die natürlich auch durch das kommen, dass zum Beispiel bei Bienenstöcken, dass Leute plötzlich Bienen aus anderen Ländern einführen, die Krankheiten mitschleppen. Oder es gibt auch einige, die einfliegen. Da haben wir jetzt ein echtes Problem. In der Schweiz vielleicht noch weniger, aber zum Beispiel in Amerika und in Asien. Und dort tun sie jetzt einfach anfangen, auch Alternativen zu suchen. Eben, dass man mit Hummeln zum Beispiel bestäubt. Oder dass man eben resistente Bienen züchtet und so. Also da wird vieles gemacht im Moment.
Oder man hat dann eben ein Bienenhotel. Das wäre eine Variante, die man auch noch müsste haben. Über das reden wir merci vielmals. Peter Duelli, Biologe hier in Zürich. DRS1 im Zoologischen Museum von der Uni Zürich. Jetzt gehen wir noch schnell ins Bienenhotel.
Das ist Ihr Eis mit dem Treffpunkt aus der Ausstellung Insektenfaszination, Insekten aus dem Zoologischen Museum von der Uni Zürich. Die ist noch offen bis am Sonntag. Sie können bei uns auf dem Internet unsere Gäste begutachten und anschauen. Sie sehen eben auch noch schön aus. Zum einen eben die Insekten und zum anderen unsere Gesprächspartner auf dereseis.ch. Einer von diesen wunderbaren Menschen ist eben der Herr Werner Hauenstein, der in einer Kluft gekommen ist. Der Werner Hauenstein ist Vorstand von der Entomologischen Gesellschaft Zürich, die das Jahr 100 Jahre Jubiläum feiern. Dort auch mitverantwortlich ist, dass die Ausstellung entsprechend so aussieht. Herr Hauenstein, Sie als Entomologe und eben Naturgärtner, kommen in dieser Kluft, weil Sie ein bisschen nostalgisch angehaucht sind?
Wir haben ja das Jahr ein 100-Jahre-Jubiläum und ich wollte einfach eine Kleidung anlegen, die die gehobenere Gesellschaft aus den 30er Jahren angehört hat. Und so wie ich jetzt angelegt bin, ist mir einfach mit dem Schmetterlingsnetz noch ins Feld rausgegangen. Der Unterschied, ich habe jetzt Halbschuhe und die haben früher Nagelschuhe angehört, wo sie über Feld gegangen sind, weil die Strassen sind damals noch nicht her waren.
Geht man denn heute noch so, wo Insekten sammeln?
Sicher nicht. Man hat Freizeitbekleidung, wie es jeder Sportler oder Offroad-Wanderer.
Man geht heute noch Insekten sammeln, macht man das noch so?
Es wird regelmäßig noch gemacht, ja. Es gibt immer noch weisse Flecken auf unserer Landkarte, wo man nicht genau weiss, welche Arten kommen jetzt wo, in welchem Rahmen vor. Und um eben den Beweis zu haben, dass diese Art wirklich vorkommt, braucht es mindestens ein Belegsexemplar, oder?
Jetzt haben wir vorhin geredet mit dem Herrn Professor Duelli, dass Bienen ja zum einen durch Krankheiten dezimiert sind, dass es nicht mehr so viele Bienenstämme gibt. Jetzt muss man Massnahmen greifen, weil der Kreislauf der Bestäubung, der muss ja stattfinden. Jetzt gibt es die Alternative quasi, Bienenhotel. Sie kennen sich mit dem aus. Ist es das einfach eine weitere Methode, um das Problem rauszuschieben, dass es weniger Bienen gibt?
Bienenhotel haben im Gesamthaushalt von der Ökologie eigentlich null Bedeutung. Aber was sehr wichtig ist, ist der psychologische Effekt. Das heisst, unser Wissen in Sachen Natur geht ja verloren. Immer mehr. Und mit so einem Insektenhotel, wo man das auf dem Balkon, auf der Terrasse, in der Attika-Wohnung aufstellen tut, kommt man eine gewisse Beziehung dazu über. Man sieht die, die es erst besiedeln tun, und dann sieht man, dass immer so ein paar komische kleine Flügel oder kleine Insekten, man meint das sagen Flügel, aussen durchfliegen und warten, bis das Weibli wieder rauskommt. Und sobald es rausgeflogen ist, gehen sie rein und legen auf das Ei, das das Weibli abgelegt hat, noch ihr Ei. Und das sind sogenannte Parasiten, oder? Und diese Beobachtungen kann man so daheim im Garten auf dem Balkon aussen geschwind machen und muss nicht irgendwo in ein Naturschutzgebiet wieder die Pflanzen runtertrampen, um das Zeug zu beobachten.
Also Sie werden ja die Insektenwelt mit der entomologischen Gesellschaft auch ein bisschen beliebter machen. Sie sagen, haben mir gesagt am Anfang von der Sendung, noch bevor wir angefangen haben, es gibt eine Generation, die ein schwarzes Loch hat in Sachen Insekten. Warum meinen Sie, ist denn das schwarze Loch entstanden? Wir reden von der Generation, sagen wir, 70er-Jahrgänge bis etwa 80er-Jahrgänge.
Ende 60er ist sogar schon losgegangen.
Schon so früh?
Man hat in der Schule, die Naturkunde immer mehr in dem Schulfach gestrichen, oder? Das Wissen der Lehrer ist weg zurückgegangen. Es sind immer weniger Lehrer da, die überhaupt Bescheid wissen darüber. Und die können sie der nächsten Generation nicht weitergeben. Jetzt in der Internetgeneration, wo sich jeder selbstständig weiterbilden kann, weil sehr viel Material rum ist, wird es wieder besser. Und mein Interesse ist einfach, die Verbindung ein bisschen anzubringen zwischen den extremen Fachleuten, denen, die es schon seit Jahrzehnten oder fast Jahrhundert machen. Wir haben 80, 90-Jährige unter uns, die immer noch aktiv sind, und der jungen Generation.
Gibt es denn Junge, die jetzt kommen in die entomologische Gesellschaft?
Das jüngste Mitglied, das wir im Moment haben, hat Jahrgang 2000.
Jahrgang 2000, das heisst, er ist 11, das ist ein junger Mann, der sich, oder ein junges Mädchen, der sich da offenbar interessiert. Und wie können Sie denn die noch richtig packen?
Es wird sicher eine Zeit geben, wo er bei uns wahrscheinlich wieder austreten wird, aber alles, was er jetzt mitbekommen hat, bleibt in seiner Erinnerung. Und irgendeinmal, wenn er selber Kind hat, spätestens, kommt er wieder auf das Thema zurück.
So, haben wir ganz kurzes Beispiel gegeben. Wir haben ein Mail bekommen von der Christine Scher. Sie hat eine Maulwurfgrille. Sie hat das beobachtet. Sie findet das faszinierend. Sie kann sich aber auch die Maulwurfgrille nicht vorstellen, zu töten. Jetzt will sie einfach wissen, ist sie schädlich, weil sie unter der Erde so Gräben grabt?
Sowohl als auch. Sie ist ein Nützling und ein Schädling. Ist aber bei uns arg bedroht. Es war auch früher bei uns im Weidehopf die Hauptnahrung gewesen, weil er hat sich ausschließlich von diesen Maulwurfsgrillen ernährt. Im Volksmund auch Werk genannt, oder? Und sie frisst beispielsweise von Kopfsalat oder so, tut sie die Pfahlwurzeln abnagen. Aber sie frisst ja nicht nur die Wurzeln, sondern die Drahtwürmer und all das Zeug, die Insekten, die Engerlinge, die drinnen sind, das ist eine Leibspeise für sie. Und wenn sie dem Zeug nachgrabt, wenn man weiss, das ist ein bisschen mehr als Daumen dick und so lang wie fast der Zeigefinger, dann gibt das Luftgänge. Und wenn die Wurzeln vom Kopfsalat dann in der Luft draussen hängen, dann vertrocknet der, oder? Darum ist er insofern ein Schädling im Gemüsegarten, aber in der Landschaft draussen ist er sehr wertvoll.
Also Sie können die Entomologische Gesellschaft Zürich auf jeden Fall finden im Internet. Wir haben bei uns auf der Internetseite den entsprechenden Link parat. DRS1.ch ist der Weg dazu, ein Treffpunkt. Wir haben den Werner Hauenstein kennengelernt und viele Menschen, die sich für Insekten interessieren. Ganz zum Schluss schnell, Herr Hauenstein, gibt es in dieser Artenvielfalt Insekten ein Lieblingsinsekt bei Ihnen?
Nein, man muss alle über den gleichen Kamm scheren. Und wichtig ist einfach, generell das Auseinandersetzen zwischen den Fachleuten und dem Laien, das Wissen zusammenbringen, oder? Und das ist mein Hauptinteresse in dieser Gesellschaft.
Herzlichen Dank. Das war der Treffpunkt diese Woche mit dem Joschi Kühne.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.